Mein Name ist Ralf, das ist Déjà-vu Geschichte. Und heute reden wir endlich darüber, wie Europa sich selbst kolonisierte. Hallo und schön, dass du heute mit dabei bist. Mein Name ist Ralf, ich bin Historiker und Déjà-vu ist für alle da, die sich mit der Geschichte beschäftigen wollen, um die Welt von heute zu verstehen und dabei noch ein wenig Spaß zu haben. Ja, heute gehen wir ein Thema an, über das ich hier im Podcast wirklich schon zig Male gestolpert bin. Wir reden nämlich über die Expansion Europas nach Europa, nämlich den sogenannten, so benutze ich es zumindest heute, hochmittelalterlichen Landesausbau. Ich weiß, sperriger Begriff. Bleib heute auch auf jeden Fall dran. Wir sind jetzt aus den Specials der Weihnachtszeit und Nachweihnachtszeit durch. Und am Schluss der heutigen Folge gibt es auch wieder den Déjà Klugschiss. Und da das heute ein Zweiteiler sein wird, ist das schon mal sehr relevant, weil ich würde da gerne so ein kleines Stimmungsbild mal von dir, von euch auch mal einholen für die Folge dann in 2 Wochen, wenn wir da weitermachen. Und bevor wir gleich reingehen, noch ein allerletzter Hinweis. Wie immer würde ich mich auch sehr freuen, dich im Déjà-vu Geschichte Newsletter willkommen zu heißen, wo du immer am Laufenden bleibst über alles, was sich im Podcast tut, alles, was sich sonst so tut. Da ist auch ein neues Buch zum Beispiel von mir in der Mache und ein paar andere Sachen. Es gibt ein kostenloses Hörbuch und ein paar kleine Goodies. All das erzähle ich aber auf meiner Website. Die ist verlinkt in den Shownotes oder auf ralfkrabuschnik.com/newsletter. Ich würde mich freuen, dich da zu sehen und damit starten wir rein. Wir starten in dieses Jahr also mit einem Knall. Oder eigentlich gleich mit mehreren, denn diese Folge wird in 2 Teilen erscheinen. Und der nächste folgt somit, logischerweise, dann in 2 Wochen. Ja, und wie du sicher auch schon bemerkt hast, hört sich Déjà-vu auch ganz allgemein relativ neu an, mit neuer Musik und allem drumherum. Denn ja, ich finde, es ist ja heute beinahe schon ein Grund zu feiern. Nicht, dass ich nur deswegen neue Musik hätte. Lass mich gerne wissen, was du darüber denkst. Denn heute geht's vor allem um ein Thema, das ich schon seit Jahren immer wieder angestreift habe und auch immer wieder angekündigt habe, da mal ein wenig detaillierter drüber zu reden. Und jetzt komme ich endlich dazu, es waren wirklich schon so viele Folgen, dass ich selbst den Überblick verloren habe, wie oft ich das jetzt nicht schon angekündigt habe. Hier mein bester Versuch, ohne Anspruch auf Vollständigkeit, aber das heutige Thema kam vor im Beitrag zu den Siebenbürger Sachsen im Herbst, den Stadtspaziergängen durch Lübeck, durch Hamburg, durch Leipzig, dann aber auch in der Lausitz, wo ich Anfang letzten Jahres war, dann in Kärnten, beziehungsweise der Folge zum slawischen Österreich, aber auch als ich über den Deutschen Orden zum Beispiel geredet habe, immer wieder kommt dieses Thema bei mir vor, immer wieder habe ich auch angekündigt, dass ich mich dem mal annehme und heute ist es soweit. Ich möchte nämlich darüber reden, wie Europa sich in Anführungszeichen europäisierte, beziehungsweise genauer ausgerückt, wie gewisse Standards und Lebensformen aus Westeuropa sich bis an die Peripherien des Kontinents ausgebreitet haben und damit Europa als Kontinent und Kulturraum so erschufen, wie wir uns das heute vorstellen und wie wir das heute kennen.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
Es gibt dafür im zugegebenermaßen ein bisschen sperrigen Fachchinesisch einen Begriff, nämlich den hochmittelalterlichen Landesausbau, der noch ein bisschen breiter ist als das, aber den ich heute mal für diese Prozesse verwenden will. In der heutigen ersten Folge dieses Zweiteilers möchte ich mit dir jetzt mal erstmal darüber reden, wie Europa eigentlich politisch und gesellschaftlich um das Jahr 1000 ausgesehen hat. Das war nämlich der Moment, bevor dieser Prozess des Landesausbaus, der Expansion, des Europäisierens so richtig begonnen hat. Dann möchte ich mir anschauen, was sich denn um das Jahr 1000 so radikal geändert hat, was dann zu diesen Veränderungen führen konnte. Und wir machen einen kleinen Ausblick, was die Folgen davon waren, bevor wir dann in der nächsten Folge uns das im Detail vor Ort anschauen. Das soll also die Szene setzen für diese doch einigermaßen merkwürdige und auffallende Zeit der europäischen Geschichte an der Wende zum Hochmittelalter, dass wir uns einfach mal auskennen. Prinzipiell, sowohl heute als auch in der nächsten Folge, stütze ich mich sehr stark auf ein quasi Standardwerk, was dieses Thema angeht, nämlich Robert Bartletts Die Geburt Europas aus dem Geist der Gewalt. Ist schon aus den 90er Jahren, aber immer noch sehr lesenswert, wenn dich das Thema interessiert. Aber Vorwarnung, ne? Es muss dich schon einigermaßen interessieren, denn das Ding hat fast 600 Seiten. Ich habe den Titel auch nochmal in die Shownotes gepackt. Ich kann es auf jeden Fall empfehlen. Und damit würde ich sagen, starten wir auch rein. Um zu verstehen, wie radikal das Hochmittelalter ungefähr vom Jahr 1000 bis 1300 Europa verändert hat und zu dem heute uns bekannten Ort gemacht hat und vor allem auch welche oft unbeachteten Wanderbewegungen von West nach Ost bzw. Süd das Ganze beinhaltet hat, müssen wir uns jetzt erstmal anschauen, wie Europa eigentlich davor ausgesehen hat. Wie dir wahrscheinlich bekannt ist, ging ja in Westeuropa im 5. Jahrhundert erstmal das Römische Reich unter. Es kam zu der Zeit zur sogenannten, auch wenn ich den Begriff nach wie vor hasse, Völkerwanderung und langsam entstand dann mit der Zeit daraus aus dieser Mischung der alten römischen Strukturen mit neuen, meist germanischen Herrschaftsschichten ein neues Staats- und Gesellschaftsgebilde in Westeuropa. All das sind sehr langsame Prozesse. Das wird in der Geschichtswissenschaft klassisch als das frühe Mittelalter genannt, ebenso vom Fall Roms Ende des 5. Jahrhunderts bis ins 10. Jahrhundert, also mal ein lockeres halbes Jahrtausend. Und das ist genau dieser langsame Prozess, in dem dann irgendwann mal etwas wie das Fränkische Reich Karls des Großen entstehen würde, aber zum Beispiel auch mehr oder weniger etablierte Staaten wie das englische Königreich unter den Wessexern. Gleichzeitig war das aber auch eine Zeit der enormen Instabilität. Wir haben hier nicht nur den Fall Roms, der ja Europa, die Gesellschaften, politisch wie wirtschaftlich und alles andere lange beschäftigt hat. Wir haben auch just in der Zeit Karls des Großen, so im 8., 9. Jahrhundert, erneut ganz viel Bewegungen in Europa, die ja diese ganzen jungen Staatsbildungen auch schon wieder herausgefordert haben. Da sind vom Osten erneut Reiternomaden eingezogen. Wie halt immer, ne? Da waren ja vorher schon die Hunnen und dann die Awaren. Jetzt zogen da die Magyaren bzw. Ungarn ein und haben weite Teile Europas mit Kriegszügen da auch überzogen. Im Norden kommen in der Zeit die Wikinger auf, die auch schon bald als Schreckgespenst quer durch Europa ziehen. Vor allem die britischen Inseln sind da betroffen, aber nicht zuletzt ziehen die Wikinger ja auch bis vor Paris oder nach Paris. Ja, und im Süden, um das Mittelmeer, haben wir dann schließlich noch die sogenannten Sarazenen, Muslime, über die ich ja schon eine getrennte Folge auch mal gemacht habe. Findest du in den Shownotes. Da haben wir ja den Prozess, dass das gesamte westgotische Spanien fast im Frühmittelalter unter islamische Kontrolle gerät. Dazu Sizilien, Sardinien, Teile Süditaliens und obendrein gab es auch noch eine ganze Menge an Piraterie. Also, einiges ging hier ab, aber für die heutige Folge genügt es jetzt erstmal zu sagen, dass das frühe Mittelalter, diese 400-500 Jahre nach dem Fall Roms, geprägt waren von einerseits wackeligen Neuanfängen in Westeuropa und schwierigen Bedingungen überall sonst, beziehungsweise auch dort. Aber es ist eben auch das die Zeit, in der im Frankenreich, beziehungsweise später dann in Frankreich und Deutschland, erstmals Strukturen entstanden, die wir später als westeuropäische Kultur in irgendeiner Form bezeichnen werden. Und es ist auch das erste Mal, dass seit dem Fall Roms von so einer größeren westeuropäischen Kultur gesprochen werden kann. Und das ist jetzt diese kulturelle Suppe, aus der dann später so Dinge wie Ritter, große Steinburgen, Turniere, Minnesang und alles andere irgendwie entstehen würde, das wir ja sehr stark mit dem Mittelalter an und für sich verbinden. Lehnswesen natürlich auch, ne? Aber, und das ist jetzt wichtig, diese Kultur war in jener Zeit in ihren Grundzügen nur im Westen des Kontinents verankert, in einem ganz kleinen Gebiet. Also wir haben da die Gegend um Paris, wir haben das Rheinland, Teile der heutigen Benelux-Staaten und mit doch anderen Vorzeichen das angelsächsische, im Entstehen begriffene England. Und es ist jetzt genau dieses sehr kleine, in Anführungszeichen, Europa, das mit dem Beginn des Hochmittelalters um 1000 dann explodieren würde und sich dann in den nächsten knapp 300 Jahren bis an die hintersten Ecken des Kontinents ausbreiten würde, mit seinen gesamten Wertvorstellungen, Rechtsnormen, religiösen Ideen und allem, was da sonst eben so dazugehört. Und genau diese doch unfassbar unwahrscheinliche Entwicklung ist das, was ich heute zumindest mit diesem Begriff hochmittelalterlicher Landesausbau erfassen will. Also was änderte sich jetzt so radikal um das Jahr 1000, dass dieses sehr kleine nennen wir sie westeuropäische, ja, karolingische, wie auch immer, Welt, da so expandiert ist? Darauf haben wir tatsächlich keine kurze oder knappe Antwort. Aber vielleicht, wenn wir ein Wort suchen müssten, würde das Wort Kipppunkt wohl am besten passen. Ende des 10. Jahrhunderts kamen einfach einige Entwicklungen zusammen, die in diesem kleinen Westeuropa Undenkbares möglich gemacht haben. Erstmals wurde es da im Äußeren ruhiger. Die Madianen, die werden in der pannonischen Tiefebene langsam sesshaft und just zur Jahrtausendwende geht dann auch der erste Herrscher dieses Staates zum Christentum über, Stefan, und damit wird auch das Königreich Ungarn mit der Segnung des Papstes persönlich gegründet. Im Norden hören auch die Wikingerüberfälle auf und ebenfalls in Skandinavien kommt es zur Gründung westlich geprägter oder dem Westen nachahmender Königreiche, allen voran erstmal in Dänemark. Ja, und im Mittelmeer schließlich haben wir jetzt Konkurrenz zu den muslimischen Mächten und mit christlichen Seemächten wie Venedig und Genua, aber auch dem sich stabilisierenden Byzantinischen Reich kommt es auch dort aus europäischer Sicht einigermaßen zur Ruhe. Ja, und dann, nicht zuletzt, ist es aber auch so, dass es in Westeuropa einfach zu klimatischen Veränderungen kam, die diese Expansion, die folgen würde, auch zu großen Teilen mit ermöglicht hat. Nämlich ging Westeuropa aus dem sogenannten Klimapessimum hervor. Pessimum, so das Gegenteil von Optimum, ne? Also das war eine ziemlich schlechte Zeit, hat übrigens auch schon unter Umständen mit dem Fall Roms zu tun, wer weiß. Und es folgt jetzt eine warme Phase, die so ungewöhnlich war, dass sie sogar heute noch als mittelalterliche Klimaanomalie bezeichnet wird. Das heißt, es wurde wärmer, es gab bessere Ernten und es gab Bevölkerungszuwachs.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Tja, das waren jetzt einige der Faktoren. Ne? Klimatisch wird es besser, extern weniger Probleme und diese Staaten in diesem werdenden Westeuropa, die stabilisieren sich jetzt zunehmend. Und wir sehen jetzt, dass dieses Westeuropa um das Jahr 1000 bevölkerungsreicher, besser vernetzt und politisch besser konsolidiert war, als eigentlich zu jeder Zeit seit dem Fall Roms. Ja, und da haben wir es jetzt. Diese Konstellation hat jetzt eine ganz neue Entwicklung ermöglicht. In Klammer erzwungen, Fragezeichen. Und wer weiß. Denn die steigende Bevölkerungszahl im Westen bedeutet auch, dass neue landwirtschaftliche Gebiete erschlossen werden mussten. Das war ja eine komplett agrarische Gesellschaft, ne? Kannst du dir vorstellen. Das hat man dann einerseits mit Hilfe der sogenannten Binnenkolonisation gemacht. So sind überall im heutigen Frankreich, Westdeutschland, darüber hinaus Wälder gerodet worden, Sümpfe trockengelegt worden, um einfach mehr nutzbares Land zu haben. Und ganz, ganz viele Orte in Deutschland, in Frankreich und anderswo gehen genau auf diese Zeit auch zurück. Je nachdem, wo du das hörst, ist es gut möglich, dass auch dein Ort, deine Stadt auf so eine Gründung zurückgeht. Gleichzeitig drängt diese Expansion aber eben auch nach außen. Und auf der Suche nach neuem Land, neuen Handelsmöglichkeiten und teilweise auch nach Ruhm und Ehre ziehen viele Menschen aus diesem westlichen Europa jetzt in andere Gefilde des Kontinents. Und so, wenn wir dann jetzt im 11. Jahrhundert einsteigen, ist es eigentlich fast egal, wo man hinsieht. Man findet diesen Prozess der Expansion, intern wie extern, eigentlich überall vor. Wir haben im Mittelmeer die sogenannten Handelsrepubliken, Venedig, Genua, daneben aber auch Amalfi, Pisa, Ragusa, die immer weiter ins Mittelmeer vorgestoßen sind. Und entlang der Küsten bis in die Levante und bis zum Schwarzen Meer Handelsstationen und dann, wenn auch später, sogar regelrechte Kolonien aufgebaut haben. Wir haben im Norden ab dem 12. Jahrhundert die Hanse, über die ich ja in einem Dreiteiler aus Bremen, Hamburg und Lübeck schon gesprochen habe. Die macht sich ebenfalls in Richtung Osten auf, aber zeichnet auch verantwortlich für die Gründung ganz neuer Städte zum Beispiel. Nicht zuletzt Riga als vielleicht bedeutendste. Im restlichen Osteuropa über den Landweg machen das deutsche Adlige und Händler genau gleich. Und dann waren da ja noch die Kreuzzüge, ne? Also westeuropäische, meist französische Adlige, Ritter und natürlich ihre gesamten Wertvorstellungen haben es ja da bis nach Jerusalem gebracht, im 11. Jahrhundert und dort sogar Königreiche erschaffen. In Spanien haben wir die Reconquista, die auch ein Teil dieses Prozesses ist. Ja, und sogar im zumindest so halb fränkisch geprägten England seit 1066, ne, da erweitert sich dieses Kulturgebiet auch aus, auf Kosten des keltischen Wales und Irlands vor allem. Diese Prozesse, die jetzt hier anfangen im 11. Jahrhundert, die werden auch so schnell kein Ende nehmen. Und wenn wir Europa uns dann im Jahr 1300 anschauen, ist es mit dem gerade beschriebenen vom Jahr 1000 eigentlich kaum noch vergleichbar. Wir haben natürlich die Binnenkolonisation, die zu einem starken Bevölkerungszuwachs schon mal auch beigetragen hat oder ihn mit ermöglicht hat. Aber wir haben dann nach diesen 300 Jahren ein komplett anderes politisches Aussehen in Europa durch die Expansion nach außen. Von Dublin bis Riga, von Valencia bis Jerusalem, gut, 1300 nicht mehr, aber knapp davor noch, ne? Finden wir nun Gesellschaften vor, die mehr oder weniger einem westeuropäisch-karolingischen Ideal entsprechen. Wir sehen hier Königreiche aufbauend auf irgendeiner Form des Lehnsystems, mit einer Adelsherrschaft, mit starken Handelsgruppierungen, dazu Mönchsverbindungen und den Strukturen der römisch-katholischen Kirche, Militär, Landwirtschaftstechnik, all das mehr oder weniger nicht einheitlich, aber angepasst an dem, was im Westen Europas schon lange üblich war. Europa ist also in diesem Hochmittelalter, in diesen knapp 300 Jahren, europäisiert worden. Mit dem Blick von heute zumindest. Beziehungsweise man könnte prägnanter sagen, eigentlich hat sich Europa in diesem Hochmittelalter selbst kolonisiert. Ja, und wie das genau aussah, an all den Orten, die vorher in unserer Logik nicht ganz Europa waren, das werden wir uns in der nächsten Folge in 2 Wochen anschauen. Bevor wir jetzt gleich zum Klugschiss der Woche kommen, möchte ich dich wie immer noch einladen, in den Déjà-vu-Geschichte-Newsletter zu kommen. Dort erwarten dich alle 2 Wochen quasi Geschichte in dein Postfach. Dazu Neuigkeiten, was sich im Podcast tut, was sich sonst bei Déjà-vu-Geschichte und bei mir so tut. Es ist aber vor allem auch ein Ort des direkten Austauschs. Du kannst auf jede E-Mail antworten. Ich antworte wiederum dir garantiert. Dazwischen ist kein komischer Algorithmus von Facebook, Instagram und Co. Ja, und dann gibt es noch ein paar kleine Goodies. Wie schon erwähnt, ein exklusives Hörbuch unter anderem namens Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte, direkt zum Download. Alle Infos sind auf der Website, in den Shownotes verlinkt oder auf ralfgrabuschnik.com/newsletter. Und damit kommen wir jetzt aber auch zum Als wir das letzte Mal einen Déjà-Klugschiss hatten, da sprach ich hier, Anfang Dezember muss es gewesen sein, über die Geschichte des Geldes und über verschiedene Geldsysteme. Und ich habe da am Schluss mal gefragt, wie ihr das eigentlich seht, ob ein Geldsystem wie unseres, ein Fiat-System ohne zugrunde liegenden Wert, denn wirklich so gut funktioniert. Weil historisch gesehen gab es ja meistens irgendeine Form von Gegenwert, ob das nun Gold war oder irgendwelche Muscheln. Beziehungsweise Schnecken. Ne? Und ich habe da einige sehr interessante Rückmeldungen bekommen. 2 davon möchte ich mit dir jetzt teilen. Das war einmal Florian, der hat mir über Instagram geschrieben und ich zitiere: Hey Ralf, ich denke, unser derzeitiges Geldsystem bietet viele Vorteile gegenüber materiell gedeckten Systemen. Aber ich habe zu einem Punkt eine andere Meinung als du. Nämlich ist unsere Währung ja nicht vertrauensbasiert, sondern in erster Linie schuldbasiert. Der Staat als Herausgeber der Währung erzeugt durch Steuern, ob jetzt Konsumsteuern wie die Mehrwertsteuer oder Steuern auf Arbeit oder Kapital, eine Nachfrage nach der Währung. Ich sehe viele Vorteile in einer Fiat-Währung. Keine Abhängigkeit von einem speziellen Rohstoff wie Gold, das ja auch nur einen imaginären Wert hat. Krisen wird es immer geben, doch die gab es auch in goldgedeckten Zeiten. Des Weiteren kommt bei einer Golddeckung oder einer Verknappung wie beim Bitcoin immer auch noch ein Deflationsrisiko hinzu, was eine unfassbar hohe Gefahr für unser Wirtschaftssystem darstellt. Ja, vielen Dank, Florian. Da hast du auch den Begriff genannt, den ich die ganze Folge nicht genannt habe. Jetzt habe ich es getan. Die Fiat-Währung, ja, das ist ja das, was heute unser System ist. Und ja, spannender Einblick auch in diese Welt der Makroökonomie, die ich auch nur sehr halb durchblicke. Vielen Dank. Ja, und dann hat sich noch Christian mit einem sehr interessanten Gedanken im Newsletter bei mir gemeldet. Er schreibt: Meines Wissens steckt folgendes Problem dahinter. Unser Wirtschaftssystem ist ohne Wachstum nicht möglich. Dieses entsteht unter anderem durch Bevölkerungswachstum, Produktivitätszuwächse, neue Produkte, Innovationen und so weiter. Eine stagnierende Wirtschaftsleistung würde also einige Dinge voraussetzen, die unwahrscheinlich bis unmöglich sind. So müsste allen Betrieben untersagt werden, neue Produkte zu entwickeln oder effizienter zu arbeiten. Die Arbeiter und Angestellten müssten auf Gehaltserhöhungen verzichten, weniger entwickelte Länder müssten ihr Streben nach mehr Wohlstand aufgeben und sich freiwillig mit dem Status quo abfinden. Das sind nur ein paar Beispiele, um zu zeigen, dass die so oft gestellte Forderung nach einem Wirtschaftssystem ohne Wachstum wohl nicht so ganz durchdacht ist. Eine steigende Wirtschaftsleistung führt aber auch, und damit kommen wir zum Thema, ne? Zu einer höheren Geldmenge. Und genau hier beginnt das Problem. Eine steigende Geldmenge, die mit einem begrenzten Gut, wie jetzt zum Beispiel einem Edelmetall, gedeckt werden soll, würde ja zwangsläufig früher oder später an ihre Grenzen stoßen. Ich denke daher, dass wir uns wohl oder übel damit abfinden müssen, dass unser Geldsystem auf Vertrauen und nicht auf Realwerten beruht. Danke auch dir, Christian. Das war jetzt wirklich, finde ich, ein sehr, sehr wichtiger Zusatz zu dem ganzen Thema. Ja, wie eng da alles auch miteinander verzahnt ist. Ne? Ich habe nur einen Überblick geben können über die Geschichte in der letzten Folge. Ich wage es nicht zu beurteilen, wie diese ganzen ökonomischen Sachen wirklich funktionieren. Aber klar, ne, dann hängt halt sowas wie die Geldmenge und damit ja auch, wie man das Geld deckt oder nicht, damit zusammen, ob und wie unsere Wirtschaft wächst und wie notwendig oder nicht das ist. Es ist unfassbar komplex. Also danke für diesen Einblick. Diese Woche habe ich natürlich auch wieder eine Frage mit und dieses Mal ist es ein wenig anders, ne? Weil ich habe schon gesagt, in der nächsten Folge, also in 2 Wochen, werden wir uns ja im Detail anschauen, wohin das westlich-christliche Europa da eigentlich genau expandiert ist und in welchen Bereichen sie diese Regionen dann verändert haben. Da würde ich gern von dir jetzt vorher schon mal wissen, woran denkst du denn eigentlich zuerst, wenn ich über diese Siedlungs- und Expansionsbewegungen rede? Fallen dir ganz konkrete Beispiele als allererstes ein, wo es da genau hinging und was da vielleicht vor sich ging? Und ganz generell, was ist deine Erwartungshaltung an diese Folge? Das würde mich wirklich interessieren und ich würde einige Rückmeldungen dann nächstes Mal direkt an den Anfang der Folge packen, um das gleich ein wenig zu framen. Also melde dich da liebend gern bei mir. Du kannst es entweder per E-Mail tun auf hallo@ralfgrabuschnick.com. Du kannst, wenn du im Newsletter bist, mir einfach auf die nächste E-Mail antworten oder mir auch auf Instagram zum Beispiel schreiben, wo ich Déjà-vu Geschichte heiße. Und egal wie du teilnimmst, bist du mit der Namensnennung deines Vornamens, wie jetzt ja hier gehabt, einverstanden. Das bringt uns dann auch zum Ende der heutigen Folge. Freut mich, dass du bis zum Schluss mit dabei warst. Lass mir ein Abo da, egal wo du das hörst. Wenn du diese Folge übrigens werbefrei hören möchtest, dann geht das im Club. Das ist auch unten immer verlinkt. Und ich würde sagen, wir hören uns hoffentlich in 2 Wochen wieder in unserem nächsten Déjà-vu. Tschüss.
This Mother's Day, treat mom to healthy, glowing skin with Osea's limited edition skincare sets. Osea has been making clean, seaweed-infused products for nearly 30 years. Their advanced eye care duo brightens and firms skin around your eyes, while the Golden Glow Body Trio nourishes and smooths skin all over. Go to oseamalibu.com and use code MOM for 10% off your first order site-wide.
Möchtest du dich noch mehr mit Geschichte beschäftigen? Dann werde doch Teil der Community und hol dir deine persönliche Dosis Geschichte regelmäßig ins Postfach mit dem Déjà-vu Geschichte Newsletter. Dort erwarten dich abwechslungsreiche Geschichte-Häppchen 2-mal im Monat direkt in dein E-Mail-Postfach, Austausch mit mir, ich kann dich erreichen, du kannst mir direkt antworten und ich melde mich auch garantiert wieder zurück. Und als Dankeschön das exklusive Hörbuch Psoffene Geschichte, wie Alkohol die Geschichte prägte, direkt zum Download nach deiner Anmeldung. Alle weiteren Infos zum Newsletter findest du verlinkt in den Shownotes oder auf ralfgrabuschnick.com/newsletter. Ich würde mich sehr freuen, dich dort begrüßen zu können.